Da merkt man schon, wie heiß die Leute ja. auf diese Themen sind.
Oh, eieieiei.
Jetzt fällt das böse Wort.
Ungefähr zwei Stunden.
Ich werde nicht leidenschaftlich sein. Ja, ich werde versuchen, wie Christoph nüchtern zu sein.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich meine, darüber unterhalten wir uns ja heute während der gesamten Zeit. One, two.
Also, wenn ihr diese Episode jetzt hört, dann sind alle Päckchen ausgepackt, alle Plätzchen aufgegessen und die Familie hoffentlich schon wieder nach Hause gefahren und du hast Zeit, mit uns zusammen in das Marketingjahr 2023 zurückzuschauen. So ein bisschen anderer Jahresrückblick. Ich verspreche dir, vieles von dem, was wir heute hier sagen, hast du so in diesem Jahr vielleicht noch nicht gehört. Aber wer ist denn jetzt eigentlich wir? Also wir sind zum einen ich, die Sarah, und mit mir hier ist der Patrick.
Erwischt. Und meine Güte, was war das für ein Jahr? Was ist das für ein Jahresendspurt? Und ich freue mich sehr, dass wir mal ein bisschen entschleunigen und die Themen, die wirklich hängen bleiben und uns auch 24 weiter beschäftigen werden, dass wir genau die besprechen. Und ich meine, Sarah, wir sind ja zu zweit und auch mit unseren Gästen immer schon super schlau. Aber wir sind halt mit den Gästen halt immer noch mal dann im Trio noch schlauer und schlagfertiger. Deswegen freue ich mich umso mehr. Und es ist eine Tradition, glaube ich, jetzt mit dem zweiten Mal. Und ab dem dritten Jahr ist es dann ein Brauchtum. Christoph, herzlich willkommen zu unserem Brauchtum dann halt auch bald. Mitgeschäftsführer der 121 Watt, der alles entsprechend mitlenkt, gestaltet und auch die Insights heute mitbringt. Deswegen freue ich mich sehr. Christoph, fantastisch, dass du wieder da bist. Wie ist dein Jahr gelaufen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich meine, darüber unterhalten wir uns ja heute während der gesamten Zeit. Ne? Also insofern würde ich da jetzt nicht vorgreifen. Aber erstmal ganz vielen lieben Dank für das Intro und ich habe einen kleinen Kommentar mitgebracht, der uns heute erreichte, den ich ganz kurz mal euch wiedergeben möchte. Das ist also ein Kunde von uns, den wir am Telefon hatten und der uns gesagt hat, ich habe alle Newsletter abbestellt, nur eure nicht. Euren Podcast höre ich immer, wenn ich mit dem Hund gehe. Ich beobachte euch schon lange, ihr macht das so toll und merkt, dass ihr mit Herz dabei seid. Und jetzt möchte ich das einmal an euch zurückgeben, weil ich finde, ihr macht das wirklich klasse. Und da draußen, ne, also bitte Hunde jetzt an die Leine, denn ab jetzt gibt es sozusagen ein bisschen mehr Inhalt wieder, vielleicht auf eine etwas unterhaltsamere Art und Weise als normalerweise in anderen Podcasts. Und ich möchte mich im Namen der 121 Watt bei euch beiden bedanken. Ihr macht das wirklich auch super und mit ganz viel Herz.
Sarah und ich freuen uns auch immer über eure fahrlässige Entscheidung, uns diese Bühne zu geben.
Dass wir da einfach so frei loslaufen dürfen und alle Marketing-Experten, die wir so rankriegen können, nach ihrem Wissen zu löchern. Aber eigentlich können wir den Podcast jetzt auch aufhören, weil besser wird's nicht mehr. Zumindest für mein Ego heute.
Das ist eigentlich schon das Outro, ne? Also dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Restfeiertage.
Nein, Quatsch.
Der Schnitt löst
wir liefern,
es immer.
Versprochen.
Ach, ihr beiden, ich freue mich sehr. Ich bin ja immer hier der Infantile in der Runde. Sarah weiß das, muss mich ja auch immer dann hier noch miterziehen. Und deswegen habe ich hier wieder mein Rat des Schicksals mitgebracht, indem wir die Top-Themen, die uns dieses Jahr sehr beschäftigt haben und auch nächstes Jahr beschäftigen werden, mitgebracht. Und da freue ich mich sehr auf unsere jeweiligen Perspektiven auf genau diese Themen. Die Dramaturgie wird folgende sein. Ich werde auf dieses Rad klicken. Es wird ein Thema entschieden, über das wir dann entsprechend zum Wohl der Zeit 5 bis 5,5 Minuten drüber reden werden. Und dann freue ich mich hier auf ein schönes Format. Ich klicke einfach mal drauf, oder?
Wir starten.
Fantastisch.
Los, auf geht's.
Ihr Lieben, das Thema wurde entschieden. Und zwar, das Thema ist TikTok im Marketing. Bevor ich wieder emotional werde, würde ich sonst sagen, Christoph, geh doch gerne rein ins Thema.
Ja, TikTok im Marketing finde ich total spannend, weil wir waren ja sozusagen zumindest vor der KI-Welle alle so ein bisschen auf der TikTok-Welle und haben immer gesagt, das ist das neue Facebook oder das neue Instagram, Meta kann einpacken. Und für mich das Interessanteste war eigentlich, als jetzt gar nicht mal vor so langer Zeit die ARD-ZDF-Langzeitstudie zum Mediennutzungsverhalten in Deutschland rauskam, dass TikTok zwar schon groß geworden ist, aber nicht so schnell an den beiden Platzhirschen vorbeizieht, wie wir das vielleicht alle gedacht haben. So.
Ja. Also was ich aus der Studie auch mitgenommen habe, ist, dass ich glaube, TikTok erstmals bei der jungen Zielgruppe, also so alles so weit unter 18, erstmals nicht so stark gewachsen ist, aber stark gewachsen ist in der so ein bisschen älteren Zielgruppe, so 20 aufwärts. Und das ist auch so ein bisschen mein persönlicher Eindruck gewesen. Wenn ich jetzt zurückschaue auf 22, da war so TikTok, ich schnall's noch nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin zu alt dafür. Ich groove mich nicht ein, ich komme nicht in den Flow. Und das hat sich 23 zumindest bei mir ganz persönlich geändert. Und auch wenn ich im Content-Marketing-Seminar nach TikTok gefragt werde, habe ich inzwischen einige echt gute Beispiele dabei, wer das eigentlich ganz gut macht, so in Sachen TikTok. Und vor allem so Recruiting-Beispiele sind da, gibt es da einige. Wir packen euch welche in die Shownotes, falls euch das interessiert.
Ach, was soll ich euch beiden nur sagen? Also das Ding ist halt, unabhängig von welchen Soziografien wir reden, demografisch gesehen ist es halt einfach so, wir haben erst so mit 27 unsere finale Datenbank aufgebaut für uns selber, um ethisch-moralische Entscheidungen wirklich einigermaßen gesund treffen zu können. Und demografisch ist TikTok dann, was das angeht, noch weit drunter. Und diesen Aspekt möchte ich gerne mit reinbringen. Also bedeutet, den Content, den wir dort erfahren, auch wenn wir dort unsere Marke mit reinbringen, sind wir eingekuschelt in Content, hinter denen nicht jede Marke stehen sollte. Na, also ich spreche ganz konkret von Gewalt, Drogen und Nacktheit, weil wir einfach in Europa nicht diese gleiche Regulierung der Inhalte wie zum Beispiel eben in China erfahren. Und das ist für mich das nächste Thema. Und ich möchte einfach immer nur, ja, lasst uns gerne in Sachen Reichweite dort eskalieren, aber immer mit dem Bewusstsein, was das für uns als Marke bedeutet. Und es ist einfach so, mit Sitz in Peking ist diese Plattform einfach auch geografisch als auch inhaltlich vom Thema Datenschutz und Markenethik in Europa sehr weit weg. Und ich fand auch sehr gut das ehrliche Fazit. Grüße gehen raus an den lieben Johannes von Snox. Er hat auch ganz ehrlich gesagt, ja, tobt euch aus, für günstige Werbekosten eine Marke über TikTok meinetwegen aufzubauen. Aber ganz ehrlich, für meinen E-Commerce-Case ist es keine Plattform. Und das finde ich halt auch ganz wichtig zu kommunizieren. Ne? Also ich meine, ne, unter Reibung entsteht Energie. Lasst uns darüber diskutieren. Aber mir ist es halt einfach wichtig, dass dieser Aspekt nicht zu kurz kommt.
Ja, also gerade das Thema Kauffreudigkeit, Conversion Rate und so weiter, das hört man von einigen, die auf TikTok ja sehr aktiv sind, auch erfolgreich, dass sie sagen, hey, das ist kein Kanal, über den du verkaufst.
Ja.
Das ist, da ist keine kaufbereite Zielgruppe.
Aber das ist ja vielleicht auch nicht verwunderlich, ne? Also erstens hängt es natürlich immer ein Stück weit vom Targeting ab. Wenn du jetzt sagst, ich targetiere nicht altersgerecht, sondern mach das über die gesamte Plattform, dann erwische ich vielleicht auch einfach Leute, die keine tiefen Taschen haben. Also da muss ich dann vielleicht ein Targeting plus 35 machen. Dann habe ich aber vielleicht nicht so viel Volumen, wie ich mir das erwünschen würde. Und auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, wenn ich das jetzt mal in so eine Art Funnel-Systematik reingeben würde, dann würde ich TikTok schon eher im Upper Funnel und nicht im Lower Funnel verantworten und verorten. Ja. Und dann ist das auch nicht verwunderlich, dass das vielleicht nicht perfekt abverkauft, ne? Weil A, das Volumen fehlt, ne? Weil die alte Zielgruppe targete, dann sind da weniger Menschen drin. Und zweitens, ich eher am Upper Funnel orientiert bin. Also ist das vielleicht eher tatsächlich was Branding-mäßiges, Kaufentscheidungseröffnendes, als jetzt etwas, wo ich jetzt erwartet hätte, dass das verkauft wie ein Burner, ne?
Ja, total. Damit unterstellen wir halt nur dem Werbeanzeigenmanager von TikTok die gleiche Reife wie von Meta. Und das ist ja halt auch nicht der Fall. Ne? Du hast ja längst nicht solche Targeting-Möglichkeiten bei TikTok. Und der zweite Punkt, Marke. Ich meine, wenn ich in unseren Seminaren, Webinaren die Runde immer frage, nennt mir bitte mal ein konkretes Unternehmen oder ein Produkt, was in den letzten 24 Stunden bei euch hängen geblieben ist. Keine Chance. Und alle haben ja die Marketingbrille auf. Na, also das ist ja enorm. Es wird natürlich konsumiert ohne Ende, aber eine nachhaltige Marke darüber aufzubauen, das braucht schon sehr viel. Und dann sind wir schon wieder beim Thema der Ressource. Das Fass will ich gar nicht aufmachen, aber das ist ja auch unserem Mitreferenten Daniel Zoll, Grüße gehen raus, genauso wichtig. Also er diskutiert erst mit jemandem über eine Plattform, wenn er wirklich zusichern kann, dass er dort eine Vollzeitstelle draufsetzen kann. Und das ist halt eine Prämisse, die halt unrealistisch ist. Bedeutet, von daher finde ich es einfach wichtig, dass wir uns bewusst den Plattformen nähern. Deswegen fand ich das Thema auch sehr schön. Und ich glaube, das ist jetzt aber, kann ich euch beruhigen, das Emotionalste für mich in diesem heutigen Talk.
Jetzt schauen wir mal, was noch kommt.
Patrick, Hamburg reden, ne? Dann, glaube ich.
Oh Gott, ja. Ja, mein Zitat dazu, das spare ich mir jetzt erstmal, Christoph. Touché. Genau. Genau. Nächstes Thema?
Ja, wir drehen weiter, oder? Am Rad, okay, würde ich sagen, oder? Ganz klassisch.
Wir drehen am Rad.
Sehr gespannt.
So, wir schauen mal, was es wird. Ui, knapp, ganz knapp. Oh, und zwar...
Hey. Twitter wird zu X.
Korrekt, Christoph. Dann spiel doch mal direkt rein.
Ja, Twitter wird zu X. Ist so, ne, irgendwie alles, was der Elon macht, heißt ja dann auch irgendwie X, bis auf Tesla. Mit SpaceX und so weiter. Ne? Ich finde, jetzt, wenn man das mal von der Umstellung her anbelangt, hätte ich eigentlich gedacht, das geht schief. Sozusagen, die Medien zitieren das jetzt immer als X-Form, als Twitter. Also das fand ich jetzt erstaunlich, dass das vom Branding her natürlich ganz gut funktioniert hat, bei so einer großen Marke, das einfach umzustellen. Ich finde das dann im Hintergrund immer wieder bemerkenswert, da passiert ja einiges. Ne? Also im Endeffekt ist das Team ja, glaube ich, nur noch ein Zehntel so groß wie früher oder vielleicht nicht ganz so schlimm, aber zumindest massiv reduziert worden. Die gesamten Qualitätsmanagement-Sachen sind, ja, wir hoffen mal Richtung KI, aber unter Umständen einfach nur abgeschafft worden. Und das macht natürlich mit so einer Plattform was. Ne? Das heißt, wir im Endeffekt seit dieser Umstellung wird da unglaublich gebasht auf die Plattform. Auf der anderen Seite, unsere ganzen Politiker veröffentlichen weiterhin fleißig auf X. Also das ist so die Frage, wenn man da irgendwie sich beschwert und sagt, hey, irgendwie das passt nicht, wir sind nicht happy, wie das gemanagt wird, aber dann bleibt man irgendwie am Ball. Ist das nicht so ganz, ich finde das nicht ganz konsistent.
Ja, verstehe ich. Sarah, ich meine, du bist ja auch sehr betroffen, weil letztendlich ist Twitter dir ja auch immer im Content-Marketing begegnet, für das du ja auch für 121 Watt immer stark referierst. Wie nimmst du das denn wahr und inwieweit wird das auch in deinen Seminarformaten diskutiert?
Ich habe das so wahrgenommen, tatsächlich, dass die Nische, für die Twitter als Marketingkanal super spannend war, also das ganze Wissenschaft, der ganze Wissenschaftsbereich, der akademische Bereich, da ist ja viel los, dass da auch tatsächlich nach wie vor noch Musik drin ist. Also da war so ein großes Zittern. Die Übernahme war ja schon 22, die Umbenennung war dann 23. Also diese ganze Entwicklung ist ja in 23 so richtig losgetreten worden. Und da war so große Unsicherheit. Aber wenn man jetzt schaut, gerade das auch, was Christoph gesagt hat, das ist ja nicht nur die Politik, sondern auch viele große Brands sind nach wie vor da und veröffentlichen so, als wäre nie was gewesen. Und das hat im Laufe des Jahres das ganze Thema schon wieder so ein bisschen abebben lassen. Zumindest was den organischen Bereich angeht. Also was jetzt Paid angeht, da gab es ja Anfang des, in die Mitte des Jahres auch die Meldung, so 50% Werbeeinnahmen einbußen, weil halt doch einige Brands das nicht ganz so entspannt fanden, was da passiert ist und wollten da zumindest ihr Werbebudget nicht mehr dafür ausgeben. Mal schauen, wie es da so weitergeht jetzt im kommenden Jahr.
Ja, absolut. Twitter wird zu X. Ein Satz mit X ist halt die Frage, ne? Weil für mich gerade mit einem Fokus auf den E-Commerce zum Beispiel oder auch für B2B-Brands, dann das ist ja auch so ganz gut der Querschnitt unserer Teilnehmerinnenbasis, ist halt die Plattform maximal irrelevant. Und ich habe immer gesagt, reduzieren, fokussieren. Für Medienhäuser, Echtzeitberichterstattung, Customer Service, also das ganze Thema Transport, also die ganzen Verkehrsbetriebe, das ist ja ein riesiger Inbound-Kanal für die, auch als Auffang sämtlicher schlechter Stimmung. Und wenn man das mal so anguckt in Sachen Sentiment-Analyse, ist Twitter ja und jetzt X eine sehr wütende Plattform. Ja. Und sich dort als Marke überhaupt mit konfrontieren zu lassen, es ist halt einfach ein etablierter, gerade in Deutschland etablierter Service-Kanal und für die Redaktion um gerade auf Basis noch des SMS-Zeitalters, damals mit 140 Zeichen, des Wortwitzes. So fasse ich mal, X, ehemals Twitter, zusammen. Und in meinen Schicksalen, die mir begegnen, also ich bin da ja in meiner Bubble, ist X maximal irrelevant, mit den Ausnahmen der Verkehrsbetriebe oder generell solche Kanäle wie Telekom Hilft, sind dort ja noch immer sehr, sehr präsent.
Ja, also wenn man da irgendwie, also abschließend so mein Gedanke wäre oder meine Bitte wäre an die Politik und alle, die sozusagen das als Sprachrohr nutzen, probiert doch oder schaltet es ab und probiert doch Mastodon oder irgendeine andere Plattform, die sich ja dort auch positioniert haben als Alternativen zu Twitter, wenn es euch tatsächlich ernst ist und ihr im Endeffekt gegen eine Plattform mit Hate Speech und schlechter Stimmung vorgehen wollt. Und sonst beschwert euch bitte nicht. Also das wäre so die Sache, wo ich denken würde, Mensch, da gibt's Alternativen, nutzt sie doch auch.
Ja, ich wünsche mir diese nüchterne Betrachtung von dir, Christoph, in meinem Kopf. Finde ich ein super schönes, nüchternes Fazit. Genau, Mastodon, Blue Sky, wenn da zu nennen, wenn es aber nicht unsere Clubhouse-Marketing-Bubble ist.
Ja, genau, ne, genau, Clubhouse. Ja, wie auch immer. Ich glaube aber, wenn die gesamte Politik sagen würde, allein die Deutsche, wir gehen jetzt zu Mastodon, dann würden sich auch die Medien entsprechend natürlich dann dorthin bewegen und die Kanäle abonnieren und plötzlich würde diese Plattform allein durch das Zitiertwerden in den verschiedenen Medien auch wieder an Reichweite gewinnen.
Also das, ja, da hast du recht, absolut, absolut. Ja. Man stellt halt nur leider fest, ne, dass dann gerade dann jetzt auch nochmal durch die Konflikte und auch durch die Kriege, die da draußen sind, einfach dann extern doch wieder an Relevanz gewonnen hat, weil einfach da schon dieses Grundrauschen war und dann halt Blue Sky, Mastodon einfach noch nicht diese Grundbasis hatten. Ne? Also auch wirklich krass, wie abhängig dann die Entwicklung einer solchen Plattform, die virale Entwicklung, vom Zeitgeist abhängig ist. Also wir denken ja alle bei Twitter damals halt noch an die Notwasserung im Hudson River.
Ja, klar.
Unfassbar. Mhm. Ja. Okay, ihr Lieben, dann springen wir rüber zum nächsten Thema. Ich bin sehr gespannt. Ich drehe am Rad.
Ach, das werden immer weniger Kuchenscheiben. Das ist ja cool.
Ja, also ich schlage hier nicht irgendwelche Tools vor. Oh, eieieiei.
Jetzt fällt das böse Wort. Ungefähr zwei jetzt Stunden. Ist es soweit. Ja.
Genau, nämlich Quo Vadis AI. Und ich weiß nicht, Sarah, wie viele Abkürzungen kannst du denn jetzt nehmen mit AI-driven Content Marketing?
Pass auf, wir reißen das Pflaster runter, ganz schnell. ChatGPT. Wir haben es gesagt, wir haben das Wort gesagt. Ja, wir wollen so ein bisschen reinschauen, was hat sich mit KI denn für uns verändert und vor allem, was viel spannender ist, was wird sich verändern? Weil ich meine, das eingeschlagen hat, das war, wie wir vorher noch selten, finde ich, so einen Impact gesehen haben bei einer Neuentwicklung, was jetzt, wenn wir mal so ganz vereinfacht uns runterbrechen von Tools, wir sprechen mal noch nicht von einem ganz neuen Zeitalter, wenn wir uns das Thema Tools anschauen, gibt es in meiner Erinnerung kein Tool, das so eingeschlagen hat wie ChatGPT und einfach uns im Marketing alles verändert hat, was Ressourcenplanung angeht, was Skillsets angeht. Das finde ich extrem. Ich weiß nicht, Christoph, Patrick, wie war es bei euch? Was sind so die Skills, die ihr mitbringen musstet im Jahr 2023, um mit ChatGPT und wie sie alle heißen, umgehen zu können im Daily Marketing Business?
Das ist, finde ich, eine große Frage, weil natürlich haben wir ja immer so als Trainer so zwei Perspektiven. Wir gucken uns einmal an, was können eigentlich unsere Kunden theoretisch damit machen und wie machen wir das dann selbst? Häufig hat man da natürlich auch eine gewisse Differenz zwischen beiden Perspektiven. Für mich so das Bemerkenswerte an ChatGPT war eigentlich, dass wir alle so ein bisschen Anfang des letzten Jahres oder Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres gestartet sind, so das ersetzt Wikipedia. Also das heißt, es gibt mir Antworten auf Basis eines Wissensportfolios und ich kann damit dann Texte schreiben lassen oder auch einfach mal eine Frage stellen und bekomme eine nette Antwort. Und für mich das Bemerkenswerteste ist, dass das so ein bisschen geschiftet ist zu ChatGPT wird mein Daily Companion und löst für mich Probleme. Und das kann plötzlich Strategien entwickeln, wird so eine Art Sparringspartner in all den Dingen, über die ich mir vielleicht marketingstrategisch auch Gedanken mache. Und da setzen wir das tatsächlich einmal im Seminar natürlich relativ viel ein mit einfach den Cases unserer Teilnehmern, aber auch wenn wir bei der 121 Watt mal vor einer Herausforderung stehen, dann fragen wir die einfach mal, Mensch, ChatGPT, wie würdest du das lösen oder mit welchem Ansatz würdest du an die Sache rangehen? Und dann bekommt man plötzlich ganz andere Perspektiven auf sein Thema. Also das finde ich eigentlich am spannendsten in dieser gesamten Entwicklung.
Ja, also um uns in meiner marvelesken Welt Kunst zu geben, ist es jetzt endlich, hat jetzt jeder wie Tony Stark seinen Friday oder Jarvis, sind unterschiedliche Namen, die seine Systeme haben, seine künstlichen Intelligenzen, mit denen er dann kommuniziert und halt tatsächlich alles um sich herum steuert. Und ich glaube, das, was wir als Trend jetzt immer weiter wahrnehmen werden, ist halt tatsächlich diese persönlichen Assistentinnen, die wir uns bauen, halt immer mehr auf einmal dieser, wie du es so schön runtergebrochen hast, Christoph, allgemein mit Wikipedia, natürlich darüber hinaus, Wissen gefütterten Datenbank mit unendlich gefühlt vielen Parametern, die gar nicht mehr menschlich erfassbar sind in ihrer Anzahl. Und durch diese Wahrscheinlichkeiten mit hoffentlich wenig Halluzinationen auf den eigenen Erfahrungen und Wissensdatenbanken dann was Persönliches zu schaffen, achte ich als unglaublich wertvoll. Und Sarah, zu deiner Frage, ich sehe gerade, weil ich habe ja schon davor immer versucht, Betroffenheit zu schaffen. Leute, ihr braucht im digitalen Zeitalter Platz für eine Innovationskultur. Das wird immer ignoriert. Mhm. Und jetzt erlebe ich endlich Unternehmen, dass die bereit sind, okay, jetzt verstehen wir es. Wir brauchen bei uns im Unternehmen eine Innovationskultur. Wir brauchen Raum und Zeit, den Zeitraum, Dinge auszuprobieren und zu etablieren.
Ja. Also was mich tatsächlich überrascht hat, wir haben ja durchaus bei der 121 Watt so ein bisschen, sage ich mal, eine Zielgruppe, die jetzt digital advanceder ist als der Durchschnittsdeutsche, weil wir eben sehr, sehr viel mit Menschen arbeiten, die im Marketing unterwegs sind und die sitzen in der Regel halt schon sind sehr digital verankert. Und ich hatte jetzt im November, neben Dezember ein Seminar und habe mal so rumgefragt und von allen SeminarteilnehmerInnen hatte einer ChatGPT Plus, ja, also die Premium-Variante. Und ich muss sagen, das hat mich da schon überrascht, dass wir im Marketing nicht so davon galoppieren und sagen, boah, jeder hat Plus und what's the next big thing nach ChatGPT, sondern dass wir auch unsere KollegInnen da draußen noch so ein bisschen mitnehmen müssen, auf was kann ChatGPT eigentlich? Es ist halt so viel mehr. Ich meine, wir haben alle, glaube ich, Anfang des Jahres angefangen, so, schreiben wir mal einen Blogartikel. Und haben uns gefreut, dass wir den Quatsch nicht mehr selber machen müssen. Und plötzlich ging so die Fantasie los, so, wie viel kann ich da jetzt Content produzieren? Und es gibt ja auch so diese befürchtete Blabla-Content-Flut, die eben durch die KI zustande kommt. Und ich finde es so schön, diese Entwicklung, die wir jetzt, die uns sehr, sehr viel mit KI befassen, schon gemacht haben. Ich finde, das ist so ein bisschen wie so Pokémon-Karten tauschen oder so. Jeder entwickelt Cases und geht eben weg vom Standard, so schreib mir mal einen Blogartikel, mach mir mal eine Gliederung hinzu. In welchen Anwendungsfällen kann mir die KI wirklich weiterhelfen, abseits von so ein bisschen Zuckerguss und Glitzer, was ganz nett ist, sondern so tiefe Cases, was können wir wirklich fordern von KI und wie können wir da Dinge entwickeln, die eben über genau diesen reinen Textcharakter hinausgehen. Und das finde ich so schön, wenn man sich dann austauscht mit auch im Seminar und sagt, was hast du schon ausprobiert, was funktioniert bei dir gut? Das finde ich, das ist so, da sind wir so ein bisschen im Entdeckergeist-Zeitalter. Also sagen, ich gehe oft so ran, dass ich sage, ich würde eigentlich das gerne ausprobieren, das muss doch mit KI gehen. Wie könnte das gehen? Und dann probiere ich und probiere ich und probiere ich so lange, bis ich sage, jetzt habe ich es entweder durchgespielt und es geht nicht und es gibt kein vernünftiges Ergebnis, oder ich habe es durchgespielt und fühle mich wie als hätte ich gerade ein neues Land entdeckt, wo ich jetzt meine Fahne aufstelle, die Sarah-Fahne, und sage, mega, dass das jetzt geklappt hat. Und das ist das, was ich gelernt habe in Sachen KI im letzten Jahr.
Ja, aber dass es halt in den Firmen noch nicht so angekommen ist, liegt, glaube ich, an zwei Sachen. Das eine hat Patrick schon gesagt, und man muss natürlich sich auch die Zeit nehmen, mit diesen Dingen dann intensiv zu beschäftigen. Mhm. Und dann ist es ja auch so, dass ich glaube, auch vor allen Dingen auch die Vorgesetzten sich damit intensiv beschäftigen müssen, die dann im Endeffekt sagen, jetzt mach das doch mal anders. Denn es ist ja normalerweise nicht so, dass der Marketing-Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin entscheidet, jetzt Prozesse plötzlich zu verändern, sondern es ist dann häufig eine Sache des Teamleiters oder des Vorgesetzten zu sagen, komm, wir müssen das ein bisschen anders mal strukturieren. Ne? Und insofern, ich glaube aber, da kommt eine Riesenwelle. Also das wird massiv werden für uns. Und es hat halt häufig auch damit zu tun, wenn du Prozesse veränderst, dass vielleicht auch bestimmte Jobs eben so nicht mehr stattfinden werden, wie sie heute noch stattfinden. Und warum sollte jemand, der diesen Job heute so macht, sich selbst quasi wegrationalisieren? Das macht ja kein Mensch.
Ja, total.
So bitter es ist, natürlich schon passieren.
Ja, naja, absolut. Ne? Aber im besten Fall schafft man es dann durch sein eigenes Skillset, dann eben auch nicht nur diese Assistenz zu sehen, sondern sich selber damit zu optimieren, ne, mit diesem AI-Skillset. Und Christoph, zu einem anderen Punkt, da hatten Sarah und ich auch einen tollen Talk, Grüße gehen raus an den lieben Olli Busch, der auch gesagt hat, das Fatalste, was ihr jetzt machen könnt, ist, einen Chief AI Officer anzustellen, weil dann wird unternehmensweit gedacht, ach cool, der macht das ja, die macht das ja, ich muss mich darum nicht kümmern, sondern es muss halt wirklich abteilungsübergreifend, so wie ich ja schon immer gebetet habe, ey, ihr müsst euch so einen SEO-by-Default-Treiber im Hinterkopf installieren, ist es jetzt der AI der Default-Treiber, ne? Absolut. Mhm. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und dann natürlich aber auch, was ja extrem wichtig ist, was wir ansprechen müssen, wie kann ich als Marke jetzt auch eine Risikobewertung durchführen? Das heißt, ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, mit Hilfe von Patrick GPT, wie kann man jetzt eine Risikobewertung durchführen? Welche Inhalte darf ich eigentlich überhaupt in eine solche OpenAI-Umgebung zum Beispiel hochladen und welche nicht zum Beispiel? Also ganz einfach runtergedrosselt, alles, was öffentlich, ne, in Anführungsstrichen, einsehbar ist, könnte ich genauso auch weiterverwerten und scalen. Alles andere, was halt hinter dem Login, hinter CRM-Daten steht, sollte man drüber reden, ja, das mit dem Risiko zu bewerten. Mhm. Und dann haben wir aber auch jetzt endlich mal so langsam eine öffentliche Regulierung. Christoph, du hast dich so ein bisschen mit dem EU-AI-Act beschäftigt. Kannst du da so einen ganz kleinen Rundumschlag machen, was uns da erwartet?
Ja, also so, ne, so ganz fertig ist das Ding ja noch nicht, aber es hat jetzt gerade einen riesen Schritt gemacht. Also im Kern kann man sagen, dass die EU da schon relativ innovativ und aber auch restriktiv unterwegs sein wird, jetzt im Vergleich zu anderen Märkten. Beim Datenschutz waren sie ja auch Vorreiter und andere größere Märkte, wie gerade jetzt in den USA, haben ja in gewisser Weise dort auch nachgezogen. Und sowas Ähnliches, glaube ich, werden wir hier auch bei AI sehen. Im Kern kann man sagen, dass quasi die großen generellen Modelle eine Regulierung erfahren werden, indem sie sich selbst dokumentieren müssen, ein Stück weit nachweisen müssen, wie sie trainiert wurden, auch wie Qualitätsmanagement gemacht wird. Also da kommt einiges sehr Positives auf uns zu, bis hin auch zu der Frage des Datenschutzes, des Themas Copyright-Verletzungen, was ja auch immer sehr, sehr stark hier diskutiert wird. Und das wird in den nächsten 3 bis 4 Wochen in der EU, glaube ich, zur Gesetzesreife dann auch gebracht. Und dann werden wir exakt sehen, welche Auswirkungen das hat. Das wird nicht unmittelbar, glaube ich, soweit ich das jetzt gelesen habe, tatsächlich relevant, sondern in einer 2-Jahres-Perspektive wird es dann quasi umgesetzt werden. Das heißt also, den Unternehmen bleibt auch eine gewisse Zeit, sich anzupassen. Und das richtet sich vor allen Dingen auf die Dickschiffe, ja, also das heißt, als kleines Start-up oder auch im Open-Source-Bereich unterliegst du einer geringeren Regulation wie jetzt die ganz großen Googles oder OpenAIs der Welt.
Ja, ja. Sarah, du produzierst ja in deinen Seminaren unglaublich viel Content in ganz unterschiedlicher Art. Hast du da irgendwie schon eine Art Formel, die du den Teilnehmerinnen mitgibst? Was sollte wie gekennzeichnet werden?
Ja, nee, tatsächlich nicht, was die Kennzeichnung angeht, sondern die Formel, mit was darf ich denn überhaupt hochladen?
Okay. Mhm.
Da sage ich immer, stell dir vor, du hast das Ganze, was du hochladen möchtest, in einer Akte dabei und sitzt an der Bushaltestelle und lässt es an der Bushaltestelle liegen. Immer wenn du dir denkst, oh shit, das ist jetzt blöd, dann kannst du es hochladen. Und wenn du dir denkst, oh mein Gott, scheiße, 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 dann solltest du es nicht hochladen. Also so alles, was du liegen lassen kannst, du denkst, ja okay, war jetzt vielleicht nicht das Beste, aber da passiert schon nichts, ist jetzt nicht so schlimm, das kannst du hochladen. Alles, wo du dir denkst, okay, ich sollte jetzt dringend meinen Chef anrufen und ihn informieren, dass die Daten liegen geblieben sind und die jemand lesen kann, dann nicht aber hochladen.
Bitte an alle in Großkonzernen, sprecht auch nochmal zusätzlich mit einem Juristen und macht nicht nur den Haltestellentest von der Sarah.
Nein, absolut. Das ist so der kurze Dienstweg. Ich sage auch immer, keine Rechtsberatung, kein Anspruch auf. Ich hafte nicht, wenn ihr da Quatsch macht.
Ja, alles
aber
gut.
Aber so vom Bauchgefühl her, was kann ich machen? Weil ich schon eine große Verunsicherung feststelle, dass manche Leute sich nicht trauen, ihre Personas hochzuladen, die sie entwickelt haben.
Ah, also,
mein Gott, mit einer Persona kann kein Mensch was anfangen. Das sind keine Interna, das sind alles, was in dem Moment, wo es um Kundendaten geht, Finger weg, nicht hochladen. Alles, was fremde Daten sind, nicht hochladen. Alles, was so Marketingzeug ist, da kannst du, glaube ich, diese Bushaltestellenregel mal so für das erste Bauchgefühl schon mal anwenden.
Und ja.
Aber Patrick, ist so schön.
Ich würde auch erwarten, dass das Problem aber auch im nächsten Jahr gelöst wird.
Ja.
Also da arbeitet, es ist ja schon angekündigt mit der Enterprise-Version von OpenAI, ne, dass im Endeffekt das zugesichert wird. Also das wird am Ende, weil es ein Riesenthema natürlich in der Industrie ist, glaube ich, ganz, ganz schnell von der Agenda kommen und von den großen Plattformen entsprechend zugesichert sein, dass die Daten dann auch quasi vertraulich behandelt werden.
Ja. Ja, also alles, was wir hier so ansprechen, auch mit dem EU-AI-Act, ihr findet auch alles hier in den Shownotes natürlich mit weiteren führenden Verlinkungen. Ihr findet auch dann dort meinen Cosmopolitan-Test, welche Daten ihr wie hochladen könnt. Also ist immer so eine Punktefrage, ne? Ich nenne es immer Cosmopolitan-Test, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und
dann kann man da auch noch mal gucken. Bravo damals oder so Brigitte.
Ja. Da sind wir schon wieder in Hamburg, Christoph, aber wir lassen das Thema.
Der kam, glaube ich, lange Zeit aus München. Ne? Aber
ja, das stimmt.
Mittlerweile gibt es ja Gruner und Jahr nicht mehr, ist ja alles sozusagen erst.
Wir wollten das Thema lassen. Ja, ganz genau. Ja. Ja, klasse. Also so, von daher ganz lieben Dank. Und nur ganz kurz von mir noch, was ich noch so als Insider mitbringen kann. Ich höre immer mehr von, auch von der Unternehmensperspektive, dass dann auch so Sachen definiert werden, was ich ganz lustig finde. Ja, okay, Patrick, alles, was über 80% mit KI erstellt wurde, das unterliegt bei uns mit einer KI-Kennzeichnungspflicht tatsächlich. Das finde ich halt auch schön, auch wie das Ganze dann messbar ist. Also man merkt, so wie die EU wird auch unternehmensintern natürlich viel, viel gerade überlegt, was man dort abbilden kann und halt auch, wie man das reguliert. Fakt ist halt, ich meine, Sarah, Christoph, wir schulen ja auch viele Enterprise-Unternehmen, die brauchen natürlich Regulierung und interne entsprechende Guidelines, die es ja entsprechend dann klarer machen, wenn man das Ganze dann halt zusammenfasst. Und
diese, weißt du, dieses Thema Wasserzeichen, was ja auch da in diesem Regulierungsakt der EU drin ist, das ist natürlich auch ein Thema, da geht es ja insbesondere um Fake-Thematiken.
Ganz genau.
Fake News, also tatsächlich ganz klassische Inhaltegenerierung. Aus meiner Sicht im Unternehmenskontext wird das eigentlich in Zukunft vielleicht sogar eher der unbedeutendere Teil sein, weil eben AI einen quasi hilft, Daten zu analysieren in großer Schnelligkeit, Strategien zu entwickeln, solche Sachen. Und da ist das dann, glaube ich, gar nicht so dramatisch wichtig. Ne? Da geht es dann eher um Datenschutz und solche.
Absolut, absolut. Also ist ja auch klar, ich bin bei E-Commerce-Produkttexten jetzt nicht so emotional, das zu kennzeichnen, als bei wirklich entsprechend ausgearbeiteten Fachlach- und Sachartikeln. Absolut. Ja, ihr Lieben, nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein ganz guter Rekord gewesen, ein so umfassendes Thema dementsprechend zusammenzufassen, was uns auch dann noch begegnen wird. Von daher, wir springen einfach mal ins nächste Thema rein. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt gleich noch erwartet. Es tendiert... Ich werde nicht leidenschaftlich sein. Ja, ich werde versuchen, wie Christoph nüchtern zu sein. Ach ja, Sarah, es geht um die SEO-Updates.
Ja, armer Patrick. So, Patrick, lassen wir jetzt mal tief durchschnaufen, damit er sich so ein bisschen nochmal erden kann, bevor wir in das doch emotionale Thema einsteigen. Also ich sag mal so, was mich in Sachen Content am meisten überrascht hat, war das Thema mit den FAQ-Markups und der Ankündigung, dass wir hier Schema.org, strukturierte Daten, FAQ-Frage-Antwort, dass das so ein bisschen an Wichtigkeit verliert. Das hat mich tatsächlich so aus dem Content-Bereich sehr überrascht, weil wenn wir uns jetzt das ganze Thema Helpful Content, ich schmeiß gleich noch ein Buzzword mit rein, wenn wir uns das so anschauen, geht es ja vor allem darum, was Patrick und die anderen SEO-Experten so predigen, mach vernünftigen Content, der die wichtigsten Fragen deiner Zielperson auch tatsächlich qualitativ hochwertig beantwortet. So, das waren jetzt meine drei Gedanken zu dem Thema SEO-Updates und mein Intro für dich, lieber Patrick. Ich hoffe, du hast dich geerdet und Brand ist jetzt nicht so los, dass der Christoph gleich
kommt. Ja, oder Patrick, vielleicht kann ich auch noch einen Gedanken loswerden. Ich habe das Gefühl, die Updates werden immer irrelevanter. Also, zumindest in der Debatte. Ja, wenn man sich überlegt, wie wir vor 3 oder 4 Jahren noch Updates diskutiert haben und wie wenig das jetzt tatsächlich noch auch in der Online-Marketing-Szene diskutiert wird. Vielleicht mag das in der SEO-Szene anders sein, ne? Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir deutlich breitere Themen bekommen haben, hat das Thema Google-Update an Relevanz verloren, aber vielleicht auch, weil sie es so vielen mittlerweile machen.
Ja. Puh, okay, ihr Lieben. Also, was ich eigentlich am liebsten machen würde, dass man erstmal als Unternehmen Bewusstsein bekommt, welche Markenstärke genieße ich eigentlich gegenüber dem Algorithmus? Und das ganz nüchtern runtergebrochen ist einfach, was habe ich für ein monatliches Suchvolumen auf meine Markensuchbegriffe? Weil das merke ich immer wieder, dass Unternehmen sehr frustriert sind, was ich auch verstehen kann. Ey, Patrick, wir haben jetzt Zehntausenden Euro in mehr oder weniger KI-generierte Inhalte investiert. Wir haben zig Analysen in der Schublade liegen, aber diese denkmalgeschützte Webseite aus den 19 gefühlt, rankt besser als wir. Und dann geht man aber in den ganz objektiven Bereich der Markenstärke und guckt einfach mal das Suchvolumen des Wettbewerbs an, zum Beispiel in Suchergebnissen, der halt oft dann ein Vielfaches größer ist als die eigene Stärke der Marke gegenüber dem Algorithmus. Und das wiegt halt sehr, sehr stark, weil Google ist natürlich auch hinterher historisch aus dieser Gefangenschaft der Stärke, der Backlinks zum Beispiel rauszukommen und eine nüchterne Bewertung eben nicht mehr. Es geht darum, der den meisten und natürlich qualitativen Content erstellt hat, weil das ist ja auch das Fazit, es geht dann halt ganz nüchtern darum, wie sind die Werte nach dem Klick auf das Suchergebnis? So. Und wie weit sieht es denn mit dem Pogo-Sticking aus? Bedeutet, sind die Leute zufrieden, kommen nie mehr wieder? Job erfüllt, ne? Springen sie zurück und gehen auf ein alternatives Suchergebnis. Das ist halt das ehrlichste Datenfeedback, was Google bekommen kann. Und was das ganze Thema, und da bin ich bei dir, Christoph, Google Updates, gerade was die Technik angeht. Wir haben es einfach nicht gebacken gekriegt in den letzten 25 Jahren, vernünftige Shop-Systeme, vernünftige Content-Management-Systeme aufzubauen. Google sieht ja, was da abgeht, wie eben nicht barrierefrei Webauftritte sind, was die Relaunches immer wieder vermurksen. Und das wird halt immer weniger Gewicht bekommen. Das sieht man ja auch. Und das Ähnliche, was wir halt beim Werbeanzeigenmanagern erfahren, dass wir eigentlich gar keine Kontrolle mehr haben über die Anzeigen-Performance. Sagt Google, ja, ihr habt auch keine Kontrolle über eure Technik, ich gebe es auf. Ist mir relativ egal, ob du eine saubere H1, H2-Struktur hast. Mir geht es halt um die anderen Signale, die ich gerade aufgezählt habe. Und deswegen, das war mein kurzer Exkurs. Ich, wie gesagt, sich dort so tief rein zu versenken, SEO muss einfach immer mehr in den Marketingmix rein. Punkt aus.
Ja, und vielleicht auch noch so eine zweite Sache, die ich immer so ein Stück weit auch sehe, wenn ich mir die Seiten meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen anschaue. Es wird unglaublich viel über Design diskutiert und ganz wenig über Inhalt. Mhm. Warum? Weil es natürlich kognitiv viel einfacher ist, sich eine Meinung über ein Design zu bilden, als jetzt einen vielleicht sehr aufwendigen, vielleicht auch sehr fachbezogenen Inhalt sich durchzulesen und überlegen, wie ist das eigentlich im Vergleich zu meinem Wettbewerb? Und gerade wenn du jetzt sagst, so auf Behavior-Metriken, ne, auf immer mehr Wert liegt, dann geht es natürlich da natürlich auch ein bisschen um Design, aber in ganz, ganz vielen Fällen um die Inhalte und ob ein Nutzer, eine Nutzerin jetzt einen Inhalt gut oder schlecht findet und ob sie dann ins zweite, dritte, vierte Suchergebnis weitergehen. Ne? Und mein Credo ist dann immer, schaut euch mal bitte die Texte auf eurer Seite an, bevor ihr am Ende einen Relaunch macht, der dann vielleicht wunderschön aussieht, aber am Ende die Texte gleich geblieben sind.
Ja, also ich hoffe, Sarah, du bist jetzt stolz auf mich. Ich arbeite halt auch immer super gern mit diesem Bild des BAP-Frameworks, also der Before-After-Bridge, die ich schlagen soll. Weil ich hatte das letztens wieder in unserem Seminar, wo war ich denn, Christoph, was hatte ich? SEO-Basis, so. Und Grüße gehen raus, Mega-Teilnehmerin, natürlich NPS 100, worüber reden wir hier. Aber das war eine tolle Runde. Und da, es war noch all das, was Christoph, was du gesagt hast, ne? Jetzt haben sie zwar den Kannenlöwen für das schönste Design im Regal stehen, aber verkaufen halt nichts. Und dann hatte ich eine Strategieberatung. Und was war das Bild dazu, Sarah? Ein Schachbrett. So. Und also Schachbrett und auch eine esoterische Überschrift, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Und da ist natürlich auch mal die Frage im Raum, ja, Patrick, unser Thema ist so komplex. Und dann sage ich, ja, dann müsst ihr das halt über andere Wege verkaufen oder Leads generieren. Oder ihr macht halt wirklich dieses Bild, hey, das ist dein Problem, so lösen wir es. Und das ist unser gemeinsames Ergebnis. Also diese Vorteilskommunikation zu nutzen, um halt, Christoph, genau was du sagst, dass die Leute nicht vor Angst, weil sie nichts verstehen, abspringen, sondern ach, geil. Hier bin ich richtig. Und deswegen, Sarah, ich finde es so wichtig, dass Content Marketing auch schon auf der Produktebene mitgedacht wird. So.
Das ist ein super Stichwort Produktebene. Es gibt so viele da draußen, die immer noch Produkte und nicht Lösungen verkaufen. Ja. Und das ist einfach das Problem. Ja. Also, dass ich ganz, ganz oft sehe, dass, ja, mein Produkt ist so erklärungsbedürftig. Ja, dein Produkt schon. Aber das Problem, dass dein Produkt für deine Zielgruppe löst, ist gar nicht so erklärungsbedürftig. Mhm. Und die interessieren sich doch viel mehr dafür, wie geht's denen mit deinem Produkt, als die genauen Detailspezifikationen deines Produkts. Das ist für die Leute gar nicht so wichtig im ersten Schritt. Ja. Wenn wir mal ein bisschen später gehen und in Vergleiche gehen und so, da wird es dann schon wichtiger. Aber so dieses erste, wer bin ich, was kann ich für dich tun, da geht es nicht darum, dass du, keine Ahnung, aus Super Titanium, I don't know, kratzfest und so weiter, das ist alles egal. Was verkaufst du für eine Lösung?
Das ich finde es halt so lustig, es ist ja auch übertragbar. Wir lassen uns ja hier mit unserem Referentinnen-Team auch immer coachen von den lieben Harald, Grüße gehen raus. Und der bringt uns ja auch immer mit, gib deinen Teilnehmerinnen die drei O's mit. Orientierung, Orientierung, Orientierung. Ich habe ihnen das Zitat geklaut. Kannst du genauso im Webdesign anwenden. Und ich liebe ja bis heute, und das war in der Runde auch wieder Thema, wirklich alle B2B-Teilnehmerinnen hatten dieselbe Navigation. Überall stand in der Navigation, wir haben Produkte, wir haben Services, wir haben Lösungen und Angebote. Und sowohl von intern als auch extern kann keiner mehr nachvollziehen, was ist eigentlich warum, unter welchem Punkt aufgegangen.
Ja, genau. Ja, der Klassiker.
Das ist einfach fantastisch. Ja, okay. Also, ich halte mich jetzt wieder zurück. Ganz lieben Dank euch beiden, auch für die Regulierung meinerseits und für das nüchterne Fazit. Eieiei, Wahnsinn. Okay, ihr Lieben.
Noch zwei Themen.
Noch zwei Themen, genau. Und oh, es geht um das nicht mehr, wir kehren nicht mehr vor der eigenen Haustür, sondern wir sind jetzt im eigenen Haus. Oberthema, die 121 Watt Welt. Wow. Christoph. Was geht bei uns ab?
Oh, was geht bei uns ab? Ich muss noch einmal diese KI-Keule natürlich da erstmal schwingen. Wir haben im Endeffekt unser Seminarprogramm dramatisch weiterentwickelt. Ihr beide habt es mitbekommen. Das heißt, ganz, ganz eigentlich von den meisten Trainern gefordert, dass KI ein zentraler Bestandteil ihres Trainings wird. Plus, ich glaube, mittlerweile 10 eigene KI-Seminare an den Start gebracht. Das war eine Heidenarbeit. Also da auch nochmal Danke an euch alle, ja, an alle Trainer und Trainerinnen von uns, die da auch so fleißig quasi das mitgemacht und mitentwickelt haben. Und wir und unser Programm, wenn man so möchte, unser Seminarprogramm auch zukunftssicher gemacht haben. Ne? Also das war erstmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann habt ihr auch mitbekommen, wir haben sozusagen versucht, jetzt die letzten 3 Jahre sozusagen den Sprung zurück in die alte Welt hinzubekommen, also weg vom Webinar wieder hin zur Präsenz. Das ist uns unterschiedlich gut gelungen. Und das Bemerkenswerteste, finde ich jetzt so in dieser Nach-Corona-Zeit, ist, dass wir zumindest in unserem Geschäftsfeld einen fundamentalen Shift in der Teilnehmerinnen-Präferenz hin zu Webinar hinbekommen haben. Das ist eine Auszeichnung auch wieder, natürlich für die Qualität unserer Webinare. Aber sozusagen die Nostalgiker unter uns, zu denen ich auch ein bisschen zähle, ja, die trauern natürlich der alten Präsenzzeit ein bisschen her. Und insofern wird es auch im nächsten Jahr bei uns weiterhin dieses Präsenzthema geben. Aber natürlich, wir hatten mal ursprünglich so mitgedacht, ja, so 50-60% wird das wieder zurückgehen Richtung Präsenz. Das ist meilenweit davon entfernt. Jetzt bin ich aber total gespannt, wie ihr die Zeit erlebt habt.
Ja, also ich stelle halt eine ganz tolle Entwicklung fest, dass man gerade bei den ersten Webinarformaten noch sehr für eine Interaktion auch unter den Teilnehmerinnen sorgen musste. Mittlerweile ist es so, ich bringe auch immer so ein bisschen meine provozierende Twitch-Kultur mit rein, aber dass die Chats werden deutlich lebendiger. Also, dass halt auch untereinander im Chat kommuniziert wird oder Fragen gestellt werden neben dem Format, so von wegen, hey, wie habt ihr das umgesetzt? Oder dass halt auch sich dann über das offene Kamerabild und den Ton untereinander unterhalten wird. Und das finde ich eine außerordentlich klare Feststellung. Und die Formel, sobald wir in-house gehen, dass das dann tatsächlich primär in Präsenz eingefordert wird dann tatsächlich, ja.
Ja, das habe ich auch so die Erfahrung gemacht, wenn das Team wirklich als Team an etwas arbeiten möchte, dann lieber Präsenz. Wenn mal so ein oder zwei Leute aus dem Team sich ein Update verschaffen wollen, dann häufig digital. Ich habe so im Seminar immer noch so diese Menschen, die sehr, sehr nachweinen den Präsenzterminen, da gehöre ich zum Teil schon auch dazu und ich unterstütze das auch nach wie vor, dass ich sage, die Art der Connection analog ist einfach von einer anderen Qualität als jetzt digital, man sitzt zusammen beim Mittagessen, das ist schon schön, aber ich finde, so dieses letzte Jahr hat nochmal ganz, ganz viel frischen Wind und ich bin auch nochmal bei der KI-Keule, hat ganz, ganz frischen Wind in alle Themen gebracht. Also wenn ich so schaue, ich habe jetzt Online-Texten-Seminar, Webinar dazu bekommen im letzten Jahr noch als Thema, wenn ich so am zweiten Tag frage, und was ist denn vom ersten Tag so das, was dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, dann sind so 30% der Antworten irgendwelche Prompts, die ich gezeigt habe. Da merkt man schon, wie heiß die Leute auf diese Themen sind. Und das bringt natürlich schon nochmal eine andere Dynamik in die Seminare selbst, weil jetzt so ein Common Ground da ist. Vorher war so, ich möchte gern strategisch mehr wissen, ich möchte was über Reichweite wissen, ich will was über das Thema Kundenbindung wissen. Wir fragen ja immer am Anfang ab, so was sind denn so die Dinge, die du unbedingt mitnehmen möchtest aus dem Seminar. Und da ist jetzt so ein Common Ground geschaffen, was alle interessiert. Was es mir als Referentin häufig ein bisschen leichter macht, weil vorher war so, ja, die Hälfte will das, die andere Hälfte will das. Und wie kriege ich die jetzt alle zusammen? Beim Thema KI sind sie alle mit dabei. Und das, finde ich, bringt einen schönen Schwung in die Seminare auch nochmal rein.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und was ich halt ganz klar sagen muss, beim Webinar kommt uns halt die Pausenkultur sehr zugute. Das merke ich, ne, für den Energiehaushalt. Der wird in einem Präsenzformat nochmal anders eingefordert. Wobei ich dann da auch ja sehr gerne dann immer noch abends die Leute zu einem Essen einlade, was übrigens aber keine Auswirkung auf den NPS hat, muss ich sagen. Da gibt's keine Korrelation. Das nur an alle anderen Trainerinnen als Tipp. Ich mache es natürlich trotzdem gerne, aber es ist tatsächlich nichts, was den NPS
also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, diese Abkürzung NPS, solltet ihr sie nicht kennen. Das ist der Net Promoter Score und alle Trainer und Trainerinnen werden ein Stück weit daran gemessen.
Korrekt.
Ist das so bei uns im EPROM eingebrannt, ja, dass wir sozusagen nur noch danach ticken. Wir haben auch festgestellt, Stichwort NPS, dass unsere Webinare sogar teilweise besser bewertet werden als unsere Seminare, also Präsenz. Das hat mit Sicherheit auch mit den Pausen zu tun, wo man dann tatsächlich echte Ruhe hat und eben nicht weiter quatscht, wie das im Präsenzbereich ist. Und es ist natürlich auch mega convenient. Du kannst es von zu Hause aus machen. Du kannst es mit sozusagen deiner Familie koordinieren. Kinder kommen nach Hause, Tür aufmachen, vielleicht sogar auch noch kochen in der Mittagspause. Das geht halt alles nicht im Präsenzbereich. Damit bist du im Endeffekt auf jeden Fall 2 Tage weg, wenn nicht sogar 2 Nächte noch, weil du vorher anreisen musst, weil du eben ein bisschen weiter entfernt vom Seminaraustragungsort bist. Und insofern, ich glaube, das alles spricht am Ende dafür. Wir sind einfach zu gut im Webinar und die Leute finden das dann halt dann doch convenient von zu Hause aus zu machen.
Ja. Für alle, die halt auch da so an den Insights interessiert sind, wir setzen das dann halt alles mit Zoom um, womit wir sehr zufrieden sind. Und dann hat jede Trainerin sozusagen sein eigenes technisches Setup, mit dem gearbeitet wird. Also das ist auch eine ganz spannende Welt, die sich dann da eröffnet hat. Und so ein Studio ist tatsächlich wie so ein Hot Rod, an dem man die ganze Zeit in seine Garage schrauben kann. Das ist so ein Never-Ending-Projekt. Sarah und ich kenne das nur so gut. Dann hat man ein neues Mikrofon. Dann ist der Mikrofonarm nicht stark genug für das neue Mikrofon. Also man justiert immer nach. Also es ist total spannend. Und Christoph, ich möchte natürlich diese Gunst des Themas nutzen, um natürlich auch an euch Danke zu sagen. Also ihr seid wirklich eine fantastische Familie, zu der ich mich mit Sarah zählen darf. Und ein sehr wertschätzender Umgang, so sehr, dass ich sogar, wenn dann ein Flugzeug für mich ausfällt, in Flixbus steige. Also
das fand man eine sehr geile Aktion, aber die liegt ja schon ein bisschen zurück, ne?
Ja, aber ich würde es jederzeit wieder tun, Christoph. Also von daher, und dass auch ihr, letztendlich habt ihr Sarah und mich auch zusammengebracht, ja, als Co-Moderatorinnen, was ich nicht mehr missen möchte tatsächlich. Von daher ganz, ganz lieben Dank, Christoph, an dich und deine Rasselbande. Das bringt super viel Spaß.
Ja, und also dazu gehören ja dann vor allen Dingen die Leute, die auch hinter der Bühne arbeiten und das Team. Also auch da nochmal ganz, ganz lieben Dank an euch alle, ne? Die das möglich machen, die Kunden betreuen am Telefon, die Trainer betreuen, wenn sie nicht in ihr Webinar reinkommen und solche Sachen, ne, so die Klassiker. Also das machen die mit sehr viel Herzblut und stehen aber natürlich immer ein Stück weit hinter den Protagonisten da draußen. Aber ohne diese fleißige Arbeit wäre das alles nicht möglich.
Das stimmt.
Gut.
Ach ja.
Letztes Thema, oder?
Na gut. So, welches wird's wohl? Ach nee, ich muss gar nicht mehr drehen.
Witzigerweise. Genau. Gut.
Ja, tatsächlich haben wir jetzt hier unser finales Thema. Finde ich auch einen ganz schönen Abschluss tatsächlich mit dem wunderschönen neuen Wort, mit dem man jedes Scrabble-Spiel gewinnt. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Sarah und ich haben nochmal 3-mal rüberlektoriert, scheint aber so zu stimmen. Ganz genau. Ja. Letztendlich ein Thema, was uns ja tatsächlich ab 2025 mehr als beschäftigt und jetzt schon, ich weiß gar nicht, Sarah, du bist ja auch sehr im wahrsten Sinne des Wortes Content getrieben. Kommt oder hast du eine Wahrnehmung? Haben das die Teilnehmenden schon auf dem Schirm? Ach, spannend.
Noch gar nicht. Wow. Also das ist zumindest so am Content-Ende noch gar nicht. Ich habe es jetzt drin in beiden Seminaren so ein bisschen so, hey Leute, das wird 2025 ernst. Wir haben jetzt dann bald 2024. Das ist die Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ihr solltet so langsam zumindest mal einen Plan machen, wann ihr euch damit beschäftigt, seid ihr betroffen vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz oder nicht? Das ist nämlich dann das Muss. Und viel wichtiger für mich zumindest im Content Marketing ist, dass wir sollten, nicht wir müssen, sondern wir sollten, wenn wir jetzt mal die ethische Perspektive außer Acht lassen, dass es eigentlich so sein muss, dass auch Menschen, die eine Beeinträchtigung, egal welche Art haben, die Möglichkeit haben, am digitalen Leben teilzunehmen und dass wir es denen ermöglichen. Davon abgesehen, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, das glaube ich sollte selbstverständlich sein, davon abgesehen wird es, wenn es gesetzliche Vorgaben gibt, dass wir das Thema Barrierefreiheit umsetzen, auch irgendwann zum State of the Art im Web werden, hoffentlich. Und wenn du nicht jetzt langsam anfängst, dich um so Themen zu kümmern wie Alttext, so ein bisschen beschreiben, nicht irgendwelche Bilder einbinden, ohne dass jemand, der eine Sehbeeinträchtigung hat, dazu irgendeine Information erhält. Wenn du dich da nicht anfängst, damit zu beschäftigen, wirst du über kurz oder lang abgehängt. Das wird noch nicht 2024 passieren und das wird auch nicht 2025 passieren. Aber in den Jahren, die danach kommen, selbst wenn du sagst, oh ja, mich trifft's nicht, das Gesetz, wirst du mit deinem Marketing irgendwann davon betroffen sein. Das ist meine Theorie dazu, wenn etwas State of the Art ist und du kümmerst dich nicht drum, dass du dann irgendwann halt abgehängt wirst. Mhm. Aber das ist jetzt Sarahs Meinung.
Das ist Christophs Meinung.
Ja, ich bin da total gespannt, ne, weil wir, also das Gesetz geistert ja eigentlich schon das komplette Jahr so ein bisschen in unserer Szene rum, aber so richtig genau, was dann an Konsequenz für welche Unternehmen daraus entsteht, ist uns allen noch nicht ganz klar. Ja, klar, wir kennen das Thema Alltag und so weiter und ist ja dann quasi sozusagen die Barrierefreiheit für eher sozusagen blinde Menschen. Aber es gibt ja da ganz, ganz viele Aspekte der Barrierefreiheit. Und sozusagen Menschen, die eben sozusagen ja vielleicht eine eher einseitige Begabung haben, um es mal so auszudrücken. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, kann uns nicht das vielleicht auch in gerade in 2-3 Jahren sogar in weiten Teilen durch eine KI abgenommen werden? Also Stichwort Alltag für Bilder, da könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann irgendwann vielleicht für WordPress ein kleines Plugin gibt, wo eine Bilderkennung drüber läuft und dann vernünftiger Alltag dazu geschrieben wird. Also unter Umständen helfen uns hier eine ganz große technische Entwicklung, dieses Thema Barrierefreiheit vielleicht sogar mit relativ kleinem Aufwand hinzubekommen. Aber ein bisschen meine Hoffnung. Und sonst bin ich total gespannt, was das jetzt im kommenden Jahr mit uns macht, ne? Weil wir müssen 25 uns drauf quasi eingestellt haben und es wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten deutlich konkreter werden.
Ja, absolut.
Es ist also ein kleiner, immer bei so Gesetzen so ein bisschen schwer rauszulesen, wen trifft es tatsächlich und wen nicht. Aber so allgemeine Verlautbarung, abgesehen von den Beispielen, die im Gesetz selber drinstehen, ist zum Beispiel sowas, dass es Webshops treffen wird, zum Beispiel. Also das fand ich recht interessant. Also wenn wir jetzt mal reinschauen, ich kann mal reinschauen, wen trifft's denn? Das trifft zum einen Produkte. Da sind so Computer, Notebooks, also die ganzen digitalen Produkte, Selbstbedienungsterminals wie Geldautomaten, Fahrausweise, Fernsehgeräte mit Internetzugang, E-Book-Lesegeräte, Router, da sind wir jetzt beim Thema Produkte, da ist man auch nicht außen vor, wenn man irgendwie ein kleines Startup ist. Und dann sind wir beim Thema Dienstleistungen, Telekommunikationsdienste, E-Books, auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen, inklusive Apps im überregionalen Personenverkehr, Bankdienstleistungen, Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr. Das ist jetzt so ein bisschen dehnbarer Begriff. Und genau das wird das Problem werden, dieser dehnbare Begriff, wen trifft's? Und was ich so rausgelesen habe, was ich so recherchiert habe in der Vorbereitung, sind wohl Webshops betroffen. Und spätestens da wird's dann schon interessant für uns Marketingmenschen da draußen.
Absolut. Und im JoFix Betroffenheit zu schaffen, letztendlich schaffen wir einfach es so, mit unserem Angebot noch mehr Menschen zu erreichen. Das heißt, wenn man dann doch sehr transaktionsgetrieben ist als Unternehmen, kann man damit im besten Fall ein bisschen Betroffenheit schaffen im Unternehmen, um halt diesem Thema einfach mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich mache ja auch immer gerne als Trick, schaut euch doch einfach mal eure Landingpage im Cache von Google an, weil Google fällt es auch dort schwer, alles sehr, sehr verskriptete überhaupt interpretieren zu können. Ich habe immer wieder Webseiten, wo die gesamte Hauptnavigation dann weggefallen ist. Unfassbar. Und dann Grüße gehen raus an den lieben Gidon, das ist ja auch ein Toolpartner und Freund der 121 Watt mit der Wortliga, der sich auch mit dem Verfassen einfacher Sprache beschäftigt. Und es ist einfach so, wir sehen so viele B2C und B2B Webauftritte und das finde ich ja immer ganz spannend. Im B2B-Kosmos geht man immer ein bisschen aus, dass der Traffic so ein bisschen der blaue Adel ist und nahezu akademisches Textniveau benötigt. Mhm. Und so kommen wir dann plötzlich auf Versicherungstexte, die einfach eine Lesbarkeit weit unter 10 vorweisen. Wie gesagt, ne, die Skala geht bis 100. Und das ist natürlich ein großer Impuls, hier einfach in verständlichere Landingpages, verständlicheres Sarah Content Marketing zu investieren. Deswegen, also mir kommt das sehr entgegen. Und auch dem Algorithmus, gerade habe ich Google angesprochen, fällt es einfach wesentlich einfacher, technisch, inhaltlich saubere Dokumente zu interpretieren.
Ja. Und das hilft ja im Endeffekt nicht nur sozusagen diesem speziellen Thema, sondern natürlich auch ganz allgemein deiner Seite. Ne? Wenn du einfach zu verstehende Sätze drin hast, das ist
ganz genau
die Frage, ob du irgendwie jetzt da die nicht auch sonst komplizierter lesen könntest, sondern wir alle sind happy, wenn wir einfache Texte lesen, ja, diese Dinge auf den Punkt bringen und einfach machen. Und das hat eigentlich fast gar nichts mit Barrierefreiheit in dem Sinne zu tun, sondern es sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Ja, ich meine, Sarah, das Erste, was Christoph und ich gemacht haben in unserem Format KI im Online-Marketing für Einsteigerinnen, die Geschichte der KI, hey, erklär es doch mal bitte einem Kind, so, ne, damit ich es auch verstehe. Ja, ja. Und das ist ja auch ein direkter Anwendungsfall und deswegen, das finde ich sehr schön und pragmatisch darstellbar tatsächlich. Und aber Sarah, wir werden auf jeden Fall wieder auf die nächste Relaunch-Welle zulaufen. Also das wird, glaube ich, wieder ein Oberthema. Es ist ja eh immer, warum seid ihr hier? Ja, steht ein Relaunch an. Von daher.
Ja. Oder wir hatten gerade einen. Jetzt müssen wir aufräumen. Das höre ich ja auch gerne.
Ja, das stimmt.
Was ich gespannt bin, ist, ob wir nächstes Jahr so um diese Zeit zusammensitzen und was wir dann dazu sagen werden zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, ob wir so ein DSGVO-Thema haben werden. Das kam damals, glaube ich, im Mai 18, war das Mai 18? Mhm. Und so im April 18 haben alle angefangen, schreiend im Kreis zu laufen. Ja. Ob uns das mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 2025, ich glaube, im Juni soll es dann tatsächlich, soll es ernst werden, ob uns das dann im März, April, Mai 2025 auch alle wieder vollkommen durchdrehen lässt, so wie die DSGVO. Wir haben euch gewarnt.
Wir nehmen es auch wieder Vorlage.
Ganz genau, ja. Und dann besprechen unsere drei AI-Twins die Themen. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Oder vielleicht haben wir das jetzt schon gemacht. Nobody knows. Ach, ihr Lieben, fantastisch für eure beiden Perspektiven und ich hoffe, ich war nicht zu emotional bei einigen Themen. Es hat mir aber ganz, ganz viel Spaß gebracht. Und bevor ich Sarah die Abmoderation klaue, schalte ich zu dir rüber, Sarah. Und Christoph, du bist vorbereitet. Die letzten Worte gehören ja immer unserem Gast. Von daher, von meiner Seite aus, ich bin wieder um spannende Perspektiven reicher. Ganz, ganz lieben Dank für eure Argumentationsperspektive, das mir auch immer wieder hilft. Von daher, Sarah, ich danke und gebe rüber zu dir.
Ja, danke ist ein gutes Wort. Danke an euch, die ihr zuhört. Nicht nur bei dieser Episode, sondern bei den ganzen anderen Episoden, die wir in den letzten Jahren schon gemacht haben, von denen einige ja schon so ein bisschen auf das hingeführt haben, was wir jetzt heute hier gemacht haben. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf eingängigen Podcast-Portalen oder auch auf YouTube. Dann werdet ihr immer über die neuesten Episoden informiert. Zum Thema Danke auch von mir ein riesengroßes Danke an die 121 Watt dafür, dass wir diesen Podcast schon so lange machen dürfen. Es macht unheimlich viel Spaß. Ich sage danke, dass ich durch euch den Patrick kennenlernen durfte und danke für euer Vertrauen in die Arbeit, die wir machen, egal ob als Referenten oder als Podcast-ModeratorInnen. Ihr macht es großartig, es macht unfassbar Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten, mit jedem Einzelnen von der 121 Watt. Und bevor wir jetzt alles anfangen zu weinen, gebe ich die letzten Worte der Dankbarkeit an den Christoph. Genau, und
ich möchte jetzt, bevor hier Missverständnisse entstehen, noch ganz kurz erklären, ihr beide lebt unabhängig voneinander in gefestigten Beziehungen. Und, eigentlich hat die Sarah mir meinen letzten Satz oder mein letzten Wort geklaut, meine letzten Worte. Ich möchte mich an allen Zuhörern und Zusehern der 121 Watt, des 121 Watt Talks bedanken, auch sozusagen allen Lesern unseres Newsletters, allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen unserer Seminare. Und ich freue mich, ihr zwei, ganz riesig auf die kommenden Episoden im nächsten Jahr, die wir ja schon gemeinsam alle planen. Und das wird eine super coole Kiste.
Sagt Christoph Röck beim 121 Stunden Talk.